Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. April 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Bargeld.
KI.
Interrail.
Klimaneutralität.
Einer schrecklichen Krankheit.
Iran.
Einer wirklich schrecklichen Krankheit.
Schamjaff zu Australien.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Die skurrile Nachricht diese Woche ist, glaube ich, ein April-Scherz gewesen. Und eigentlich nerven April-Scherze mich so ein bisschen, vor allem, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon genug Desinformation. Wir müssen es nicht noch irgendwie einen Tag raussuchen, wo noch mehr, aber egal.
Ja, aber guck mal, die meisten Medien sind halt tatsächlich im letzten Jahrhundert stecken geblieben. In ihrer Weltwahrnehmung habe ich so den Eindruck, von daher.
Ich habe gar nicht die so brauchen viele gesehen, noch ein bisschen. Auch gar nicht.
Echt
dieses
nicht?
Jahr,
ich,
doch. Aber
überall.
Auf einen bin ich direkt reingefallen, der war nämlich in der Taz. Das war das nochmal. Wolfgang Weimer will Bayreuth die Fördergelder streichen, also so den Wagner-Fest spielen.
Ja gut, das ist aber auch durchaus plausibel, ne?
Ja, das eben, das war gar nicht so unplausibel. Aber naja, folgender Scherz, muss ich sagen, gefällt mir dann doch ganz gut. Und zwar haben irgendwelche Leute es geschafft, und vermutlich war es am 1. April, jedenfalls am 2. April ist es zum ersten Mal jemandem aufgefallen, in der Karten-App von Apple, in der Playa de Palma auf Mallorca den Ort Betrunkene zu speichern.
Ja.
Also wenn du dann so diese Karte angeguckt hast, stand ganz groß da ungefähr, wo eben auch der Ballermann ist und wo so die meisten problematischen Alkoholvorfälle auf der Insel registriert werden.
Sarenal heißt die Ecke, ja.
Genau, stand halt
für sie getestet.
Sich groß Betrunkene. Und es war nicht nur in der Karten-App, sondern auch in der Wetter-App von Apple wurde der Ort El Arenal angezeigt als Betrunkene, was dann ganz lustig aussah, weil dann stand da halt 19 Grad, sonnig, Betrunkene.
Geil.
Ich konnte das heute nicht mehr verifizieren, also Apple scheint das Ganze gefunden und entfernt zu haben, aber der BR hatte am Dienstag davon berichtet und es gibt noch ein Update zu diesem Witz. Das fand ich fast noch besser, ehrlich gesagt. Und zwar hat offensichtlich irgendjemand in Google Maps mehrere Geschäftsstellen von CDU und CSU in Deutschland umbenannt in Eierhaus. Oder auch,
gelegentlich sogar buntes Eierhaus.
Ja, und ne? Auch Eierladen und so.
Eierladen finde ich gut.
Ist auch gut. Ne? Unter anderem in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Deswegen hat der MDR darüber berichtet. Aber auch Hamburg ist betroffen und auch die CSU, also Bayern, hat es getroffen. Und wer das genau war, wissen wir, soweit ich weiß, bei beiden Aktionen bis heute noch nicht.
Na, ist ja auch wurscht. Ich meine, da machen ein paar Leute ein bisschen Schabernack. Der Saarländische Rundfunk hat es bezeichnet als Verunglimpfung, wo ich auch dachte, Leute, macht mal Fenster auf, Kipp, ey. Das ist doch irgendwie, das muss man auch mal abkönnen, ein bisschen verarscht zu werden. Interessant übrigens, überhaupt nichts, was ich irgendwie vorbereitet hätte. Der Bundeskanzler lässt ja Beleidigungen strafrechtlich verfolgen und zwar Hunderte müssen das sein und der Tagesspiegel hatte da um Auskunft gebeten. Gegen wen das denn alles so laufen würde und weswegen denn da ermittelt würde von den Staatsanwaltschaften. Und die Bundesregierung oder das Kanzleramt hat die Auskunft verweigert und der Tagesspiegel hat die dann von Kadi gezerrt. Und jetzt muss das Bundeskanzleramt Informationen darüber rausgeben, wen sie weswegen strafrechtlich zu belangen versuchen, wegen Beleidigung. Ist noch nichts veröffentlicht, ist die Tage einfach an mir vorbeigeflogen. Ich dachte nur, ah, schön. Und natürlich auch kein Wunder, dass die CDU, insbesondere in Berlin, wo sie auch gerade einen großen Vetternwirtschaftsskandal über Fördergelder am Hals haben, dass sie versuchen, das Informationsfreiheitsgesetz zu schleifen, sodass JournalistInnen da praktisch überhaupt nichts mehr rauskriegen. Ja. Ich hätte noch einen Nachtrag, fiel mir da gerade ein, und zwar, ich weiß gar nicht, zur letzten, vorletzten, vorverletzten Sendung, wo du erzählt hattest, dass Netanyahu Trump in diesen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Iran reingequatscht hätte, wo ich dann gesagt habe, ach, der Jude war es, das ist ja einfach. In der New York Times war die Tage ein sehr, sehr langes Stück, das auf, also die, auf sehr, sehr tiefgehende Insider-Informationen zurückgegriffen haben muss aus diversen Kabinettssitzungen, die da stattgefunden haben. Also es müssen Kabinettsmitglieder durchgestochen haben.
Okay.
Ansonsten würde die Times sich nicht trauen, sowas zu veröffentlichen. Es sieht wirklich so aus, als hätte Netanyahu Trump da einfach reingequatscht, weil Netanyahu nämlich sehr schlau ist und Donald Trump sehr doof.
Ja.
Wobei kann sein, dass er das auch nur spielt, wie Julie C. ja jetzt neulich im Fernsehen gesagt hat, die große Außenpolitik-Expertin hat
Expertin
angemerkt,
für alles.
Expertin für alles, genau.
Das ist
jetzt
der weibliche
auch Donald Trump.
Richard David Precht.
Genau, einer aus der Jura-Bubble meinte, ah, das wird er jetzt in den Katalog der Verteidigungsarten aufnehmen, die C-Verteidigung. Hm. Einfach alle immer nur davon ausgehen, der tut nur verrückt, der ist gar nicht verrückt. Wo ich schon in Berlin war, der schwarz-rote Senat, also diese Koalition hier in Berlin, ist ja im Wesentlichen dafür ruchbar geworden in den letzten Jahren ihrer Regierung, dass sie so gut wie nichts auf die Reihe kriegen. Überall da, wo sie was versuchen, geht's schief. Man erinnere sich an die A100-Eröffnung, also die Stadtautobahnverlängerung. Eine Sache habe ich aber gefunden, die sie jetzt planen. Was ist mit Plänen? Sie planen hier in Berlin eine Bundesratsinitiative gegen Cash-Only-Geschäfte. Ja, sie wollen also Gastronomie und Handel dazu zwingen, grundsätzlich auch Kartenzahlung anzunehmen und nicht nur Bargeld draußen dran schreiben zu dürfen. Was ich persönlich besonders gut finde, weil mich regt das sehr, sehr auf, weil ich glaube, dass das Steuerhinterzieher sind, die nur Bargeld haben wollen. So, sie begründen das mit mehr Service für die KundInnen. Klar, ne, Wahlfreiheit ist gut. Transparenz, Steuerding sie, ne? Und natürlich höhere Steuereinnahmen. Und, das fand ich ganz cool, sie sagen ausdrücklich dazu, das geht darum, die ehrlichen Betriebe zu entlasten. Mhm. Weil du hast natürlich, wenn du zwei Bütchen hast, das eine nimmt nur Barzahlung, das andere nimmt Kartenzahlung, hat das andere Bütchen einen Nachteil, weil die ein bisschen höhere Kosten haben.
Ja, aber
und darum alle zu den Barbütchen rennen. Theoretisch.
Ne? Theoretisch. Praktisch rennen alle zum Kartenbütchen, weil niemand mehr Bargeld hat. Also so ist es zumindest hier in
oder
diesem
so,
Kiez,
ja.
Wo sehr viele Touristen auch unterwegs sind und dann wirklich auch sehr konsterniert gucken, wenn es dann heißt, nee, nur Barzahlung und diese, was?
Ist auch jetzt wirklich das schlechtestmögliche Beispiel gewesen. Das bestmögliche Beispiel sind Gastronomiebetriebe, die nebeneinander liegen, weil die extreme Personalkosten haben. Und wenn sie dann eben Steuern hinterziehen können, können sie auch an den Personalkosten sparen. Es gibt, das fand ich interessant, 80.000 Bargeldbetriebe in Berlin. Ja, und die Kassenkontrollen bei diesen Betrieben machen 1,2% der Betriebe aus.
Hm.
Ja, da geht nie einer nachgucken. Es wird geschätzt, dass es 15 Milliarden pro Jahr durch Steuerhinterziehung bringt. Da gibt es natürlich auch Kritik dran. Also die Trotteln waren vor Bargeldabschaffung. Ja, die Paranoiden, die haben ja immer so, darum geht es nicht. Es geht darum, das zusätzlich einzuführen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt vor staatlichem Zwang, erhöhten Kosten und Eingriff in die unternehmerische Freiheit.
Natürlich.
Unternehmerische Freiheit ist natürlich genauso ein Unsinn, wie zu verlangen, dass im Restaurant die Küche nicht mehr geputzt werden sollte.
Unternehmerische Freiheit ist genauso ein Blödsinn wie Technologieoffenheit.
Ja, genau.
Also es ist ja einfach so ein Nullbegriff.
Ja, staatlicher Zwang ist auch Unsinn, außer du bist einer von diesen Libertären, die das ganze Konzept Staat nicht kapiert haben und es darum erstmal ablehnen. Erhöhte Kosten allerdings kann man nachschlagen. Weil wenn jemand Kosten sagt, gibt es Zahlen dahinter. Und das sollte man auch. Vor allen Dingen sollte man nachschlagen, wenn die Industrielobbyisten sowas behaupten. Also schlagen wir nach. Und zwar in einer Arbeit der Bundesbank von 2025. Und die heißt Kosten von Zahlungsmitteln im Einzelhandel. Mhm. Die haben sich angesehen, kleine, mittlere, große Betriebe aus den Bereichen Einzelhandel im engeren Sinne. Also ich glaube, irgendwie so ein Kaufland zählt auch noch als Einzelhandel. Gastronomie, Friseur- und Kosmetiksalons, wo ja das meiste Schwarzgeld, also das ist ja noch zusätzlich, also diese ganzen Friseurläden und so, das ist ja außerdem noch Geldwäsche. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt. Was sie rausfinden wollten, waren die Gesamtkosten je Zahlungsart und haben dazu zwei Kennzahlen erzeugt. Und zwar einmal die Kosten je Transaktion und die Kosten im Verhältnis zum Umsatz. Also pro Transaktion ist halt unabhängig von der Häufigkeit der Nutzung. Umsatz ist der relative Anteil am Umsatz des Unternehmens dann halt. Was Sie gesehen haben ist, mit der Unternehmensgröße steigt auch die Akzeptanz bargeldloser Zahlungsmittel an. Interessant, und das hätte ich nicht erwartet. Weil man liest ja sehr oft, Bargeld zu benutzen und das Handling für die Firmen und so, das wäre sehr teuer. Bargeld kostet pro Transaktion am wenigsten. Im Verhältnis zum Umsatz ist aber die Kartenzahlung am günstigsten, aber auch nur dieses deutsche Sonderding Girocard, die ehemalige EC-Karte.
Verstehe.
Und was ich auch spannend fand, war, bar zu bezahlen geht ein paar Sekunden schneller als mit Karte und PIN.
Echt?
Mhm.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Also wir reden hier so, ne, wir sind so in Bereichen von irgendwie 17, 18, 19, 20 Sekunden und sowas. Also insgesamt. Es scheint also zu stechen, dieses Kostenargument. Aber erstens, mein Steuerhinterziehungsargument finde ich wesentlich schwerwiegender.
Ja.
Aber das ist halt mein Problem, weil ich kann ja ein Bütchen aufmachen und jedes fünfte Snickers vor dem Finanzamt verheimlichen, wenn ich da Bock drauf habe. Aber ich persönlich weigere mich ja typischerweise in den Läden einzukaufen, die auf Barzahlung bestehen. Und ich kenne nicht wenige Menschen, die das genauso halten, wie ich das halte. Und dann habe ich gefunden, eine Studie aus Frankreich, dass ab dem Moment, wo Läden angefangen haben, auch Karten zu akzeptieren, ist deren Umsatz, im Schnitt natürlich, um 15% gestiegen.
Ja.
Das heißt, zumindest sieht es mir so, für mich so aus, der DEHOGA versucht hier eigentlich uns hinter die Fichte zu führen, indem er ausschließlich die Kostenseite betrachtet, aber nicht die Auswirkungen der Bezahlweise auf den Umsatz des Betriebes.
Ja.
Warum machen die das wohl? Also man könnte jetzt auch noch irgendwie ganz hässlich rechnen, wie es so meine Art ist und sagen, naja, wenn mein Umsatz, wenn ich Karten akzeptiere, um 15% steigt, heißt das, dass das Nicht-Akzeptieren von Karten, also der Bargeldzwang, eine Steuererleichterung von mehr als 15% für mein Unternehmen bieten muss. Könnte man argumentieren, wenn man wollte.
Ja, aber meinst du, dass sich irgendein Einzelhandelsbesitzer hinsetzt und das ausgerechnet hat? Ich denke nicht.
Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Schwarzgeld die wirklich machen alle.
Ja, ja, klar.
Es muss ja nicht jedes fünfte Snickers sein, dass du einfach schwarz unter der Kasse durchlaufen lässt, sondern wenn du da jedes dritte nimmst, dann hast du halt so viel Schwarzgeld gemacht, dass sich diese Rechnung durchaus lohnt. Man weiß es halt nicht, das ist das Problem.
Aber das Problem ist doch, dass du das auch nicht lösen wirst, wenn du Kartenzahlungen verpflichtet doch anbieten musst, weil immer noch viele Leute bar zahlen werden und die kannst du dann ja einfach weiterhin schwarz
machen.
Da
kannst du dich nicht mehr so drauf verlassen, ne?
Das stimmt.
Und aber wie du schon sagtest, die Leute rennen in die Kartenzahlungsläden, weil eh keiner mehr Bargeld hat.
Hm. Ja, klar. Schauen wir mal auf KI. Ich habe mich diese Woche sehr viel damit beschäftigt und dass es so intensiv geworden ist, lag unter anderem am New Yorker, die einen unendlich langen Text über Sam Altman geschrieben haben. Sam Altman, der Gründer und CEO von OpenAI. Und allein schon diesen Text zu lesen, hat mehr als anderthalb Stunden gedauert.
Hättest du ihn nicht von der KI zusammenfassen lassen können?
Das mache ich nicht. Ich habe da kein Vertrauen mehr, wirklich. Ich habe kein Vertrauen mehr, dass das, was die zusammenfassen, stimmt. Das ist einfach bei mir komplett verloren gegangen. Und außerdem hat es sich auch sehr spannend gelesen. Also ich habe es dann einfach so sportlich genommen, als würde ich einen Roman lesen, einen kurzen Roman. Und im Grunde beginnt dieser Text bei einem Ereignis, das recht früh in der Geschichte von OpenAI passiert ist. Man muss dazu wissen, dass OpenAI nicht immer wie jetzt ein gewinnorientiertes Unternehmen war, sondern ein bisschen sagt es ja auch schon der Name. Ich war auch immer so ein bisschen irritiert davon, OpenAI, das klingt auch so nach Open Source und nach Gemeinwohl und so, ne? Und tatsächlich sind die so gestartet, die sind als Non-Profit gegründet worden. Und der Gedanke war auch, dass die Entwicklung von KI gemeinwohlorientiert gesteuert werden sollte und dass sie das besser machen als irgendeine andere Firma, die das vielleicht profitorientiert machen würde und dann vielleicht so Sachen wie Sicherheit oder auch, also gerade auch Sam Altman, aber auch die Leute, die er damals dann an Bord gezogen hat, also wir sprechen von dem Jahr 2015 ungefähr, ist also über 10 Jahre her, die hatten einfach auch Angst und Sorge und haben sich so vorgestellt, was kann alles schlimmstenfalls passieren? Ja, das kann ja ganz schön krasse Effekte haben und eigentlich sollte das nicht einfach so freilaufen gelassen werden. So. Und so
oder
hat er,
halt transparente öffentliche Infrastruktur sein, ne?
Ja, so. Also die tatsächlich haben die das auch antizipiert. Die haben auch wirklich gedacht, dass wenn KI irgendwann mal so weit entwickelt ist, dass es sehr, sehr mächtig wird und Effekte auf alle möglichen Sachen haben kann, wie Arbeitsmarkt, also Wirtschaft oder aber auch, wo man nicht weiß, trifft das jetzt vielleicht Entscheidungen, was die Menschheit auszurotten oder so. Also das haben die auch antizipiert. Und das wird ja heute sehr belächelt und ausgelacht, diese Idee. Aber ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es das nicht tun wird, ehrlich gesagt.
Naja, also bei so Typen wie Peter Thiel bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass er es nur deswegen erfunden hat.
Ja, das kommt noch dazu. Na, jedenfalls haben die halt sich zusammengetan, um so das Schlimmste zu verhindern, um verantwortungsvoll KI zu entwickeln und zum Nutzen und Wohle der Menschheit und sind davon ausgegangen, dass an irgendeinem Punkt, wenn es zu mächtig wird, das das Ganze in entweder staatliche Hände oder sowas wie eine Vereinten Nationen oder also irgendwie anders geregelt werden muss als von irgendwelchen Privatleuten. So, damit sind die gestartet. Das fand ich schon mal sehr spannend, weil entsprechend hat der Sam Altman auch Leute an Bord holen können, die er dann gar nicht so gut bezahlt hat, wie sie vielleicht vorher bezahlt worden sind, die aber die Besten auf ihrem Gebiet waren und die einfach aus idealistischen Gründen gesagt haben, ich arbeite bei OpenAI, weil die tun Gutes und andere nicht. So, und dann hatten die halt so eine Art Aufsichtsrat und es gab eben so eine kleine Meuterei, kann man sagen, gegen Sam Altman von mehreren Leuten, die der Meinung waren, der Typ ist nicht ehrlich. Der erzählt, und das ist eigentlich was, was so diesen Artikel die ganze Zeit durchzieht, der erzählt allen immer das, was sie hören wollen, macht aber im Zweifel irgendwas ganz anderes. Also er ist nicht konsistent. Alle finden immer gut, was er sagt, wenn sie mit ihm gesprochen haben. Und das ist ein Phänomen, was mir letztes Jahr auch schon mal aufgefallen ist. Also ich habe mich letztes Jahr für einen Podcast relativ tief eingearbeitet in, wer ist dieser Typ eigentlich, was macht der so? Und habe mir viele Videos und Gespräche mit ihm angeschaut. Und ich hatte einen total guten Eindruck von dem Mann. Ich dachte so, also der wirkt schlau, der wirkt sympathisch.
Es gibt ein richtiges Leben im Falschen.
Der ist wirklich immer so ein Sympath. Ja. Egal, wo der auftritt, den finden alle gut. Es ist so ein bisschen auch, ich meine, Elon Musk, ja, den finden ja alle immer scheiße. Der wird ja auch ausgebuht und so. Das ist bei Sam Altman überhaupt nicht der Fall. Und ich halte ihn deswegen auch für viel gefährlicher, weil er nämlich gleichzeitig, obwohl er allen immer was Schönes erzählt, Verträge mit Autokratien macht und dieser ganze Sicherheitsbereich, der halt 2015 noch total wichtig für das Unternehmen war, ist komplett eingestampft, also nicht komplett eingestampft, aber ist kaum noch existent. Also wenn, als der New Yorker nachgefragt hat, könntet ihr uns Sicherheitsexperten oder irgendwelche Leute aus eurem Sicherheitsteam vermitteln, die uns ein bisschen was erzählen, dann haben die da einfach niemanden finden können. Also es ist so. Und ich fand das wirklich spannend zu lesen, weil es ist einerseits so eine Art Psychogramm geworden über diesen CEO dieses Unternehmens, das ja sehr, sehr wichtig geworden ist weltweit. Und die Zusammenfassung über ihn, muss man sagen, ist, ja, er ist im Grunde ein Soziopath, der allen erzählt, was sie hören wollen, im Zweifel das Gegenteil tut und unterm Strich nur das tut, was ihn mächtiger macht. Also das scheint so die Storyline zu sein, es geht um Macht. Und die Macht zu vergrößern und während er die Macht vergrößert, auch immer mehr alte Ideale einfach über Bord zu werfen. Und die haben nämlich auch mit hunderten Menschen gefühlt gesprochen, also wirklich aus allen möglichen Bereichen, auch mit ihm selbst. Die haben dutzende Gespräche mit ihm selbst geführt, ihn immer wieder konfrontiert, das haben die gesagt, um einfach ein sehr konsistentes Bild in mehreren Monaten und in, wie gesagt, einem Text, der dann auch nicht in unter anderthalb Stunden zu lesen ist, aufzumachen. Und am Ende bleibt für mich so dieses Wissen, okay, also der CEO, der Chef einer der aktuell mächtigsten Firmen auf dieser Welt ist ein Soziopath und man kann ihm nicht vertrauen. Egal, was er sagt, du kannst ihm nicht vertrauen.
Ich habe gerade so, wie du sprichst, habe ich den Gedanken, ist das überhaupt eine gute Idee, dass wir immer nur über diese CEOs reden? Thiel, Musk, Altman, Bezos? Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe gerade, es ist wirklich einfach nur ein Gefühl, ja, Holger hat Fühlis. Ist das vielleicht, lassen wir uns von irgendwas ablenken? Dass wir immer nur über diese Typen reden, über deren Persönlichkeit reden, über deren persönliche Macht reden? Weil da stehen ja, diese Firmen sind ja mehr als nur ihre CEOs.
Das stimmt, aber das ist genau der Punkt in diesem Artikel. Also die Firma hat ja versucht, den CEO loszuwerden. Also genau, das war eigentlich der Anfang, da bin ich ja irgendwie von abgekommen beim Erzählen. Also sie haben versucht, ihn loszuwerden. Sie haben ihn gefeuert und dann innerhalb sehr kurzer Zeit hat sich gezeigt, wie reagiert er auf so etwas. Und er reagiert darauf mit massivstem Druck. Letztendlich haben die veranlassen wollten, dass er gehen muss, ihre Sachen packen können. Und er hat es geschafft, CEO von OpenAI zu bleiben. Und alle, die in der Firma sind, sind im Grunde auf Linie. Das heißt, insofern ist diese Persönlichkeit an der Stelle wichtig, weil alle, die da noch sind, folgen ihm.
Okay.
Sie sind treu, sind ja loyal letztendlich.
Das weiß ich aber auch immer nicht. Sind die das wirklich? Ich meine, klar, wenn man es Das sieht halt so aus, aber das gibt halt, ich bin ja der Erste, der gnadenlos auch dem Einzelnen gegenüber ist und sagt, hier, niemand, ne, so bei meinem, in meinem Beruf, in meinem alten Beruf, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich ja schon immer gesagt, niemand ist gezwungen, AfD-Funktionäre zu interviewen. Wer das macht, will das. Ja? Aber gleichzeitig muss man natürlich auch anerkennen, dass den meisten Leuten, die das machen, gar nicht klar ist, dass sie das wollen, sondern die fühlen sich in einer Notsituation, weil wenn sie es nicht tun, riskieren sie ihren Job.
Ja, genau.
Ja? Nichtsdestotrotz sind sie nicht gezwungen, das zu tun. So.
Das stimmt.
Und wie ist das bei solchen Firmen? Arbeiten, also ich meine, niemand, der bei halbwegs Herzensbildung geblieben ist, kann für solche Leute wie Elon Musk oder sowas arbeiten. Warum machen die das trotzdem? Sind die alle böse? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, also, es geht um Macht und Geld an der Stelle. Und das ist tatsächlich etwas, was ich beobachtet habe. Aber ich komme noch mal zu dem anderen Beispiel.
Ja,
weil es sind ja einige gegangen. Also es gab wirklich eine kleine Meuterei. Und danach sind viele gegangen, weil sie das auch nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten und so. Und sind unter anderem zu Anthropic gegangen. Oder ein Teil von denen, die von OpenAI gegangen sind, hat das überhaupt erst gegründet. Anthropic ist wiederum auch eine KI-Firma, man kennt vielleicht Claude, das ist deren Chatbot letztendlich, und haben eigentlich ursprünglich mal versucht, dieses Mindset von, wir machen das verantwortungsvoll, wir setzen auf Sicherheit und so weiter, dort mit hinzunehmen. Jetzt wissen wir aber auch, Anthropic hat bis vor kurzem doch zusammengearbeitet mit dem Pentagon und hat auch viele, viele seiner Ideale und Werte auf dem Weg in das Jahr 2025, 2026 über Bord geworfen. Und letztendlich ist meine Zusammenfassung, wenn man jetzt zu die Entwicklung von großen Firmen, wenn es wirklich um Milliarden geht, das sind ja Milliardenunternehmen, dass man dann beobachten kann, man sagt ja von Spider-Man her, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Solche Firmen zeigen für mich, dass mit großem Geld große Verantwortungslosigkeit kommt.
Ja klar, daher kommt ja meine These, dass zum Beispiel solche Menschen wie Friedrich Merz vollkommen egal ist, was mit solchen Menschen wie dir und mir passiert, ja, weil der ist fein raus, der hat genug auf der hohen Kante.
Ja, und ich finde aber dieses, wie sich OpenAI entwickelt hat, aber auch jetzt Anthropic sich entwickelt hat, was ja wirklich eigentlich angetreten ist, so nee, wir sind ja unglücklich bei OpenAI, das kann so nicht sein, das ist verantwortungslos, machen eine eigene Firma auf, wollen es anders machen, und machen es dann doch nicht so viel anders. Sie machen es ein bisschen anders. Also das ist ein anderer Punkt, der dieser Woche ein bisschen durch die Medien gegangen ist, nämlich dass die einen Chatbot, also Claude, eben ein neues Modell entwickelt haben, nämlich Claude Mythos heißt das, was so viele krasse Cybersecurity-Sicherheitslücken finden kann in allen Betriebssystemen, in allen Browsern, dass die Rede davon ist, dass diese Modelle jetzt alles hacken können. Auf der ganzen Welt.
Super.
Deswegen wurde das jetzt auch nicht veröffentlicht. Ja. Stattdessen hat Anthropic gesagt, okay, hier Apple, Microsoft, Google, Nvidia und viele andere große Technologiefirmen, wir gehen jetzt mal auf euch zu, wir geben euch jetzt mal diese Modelle und dann könnt ihr mal Sicherheitslücken damit finden, die ihr habt und versuchen, die zu schließen, damit wir das in den Griff bekommen, bevor wir das irgendwie veröffentlichen. Weil dieser Claude-Code offenbar so gefährlich ist. Also wie gesagt, die könnten alles hacken, alles auf der ganzen Welt, jeden Browser, jedes Betriebssystem.
Er klingt ein bisschen wie diese Filme von vor 10 Jahren, weißt du, wo dann irgendwie hier so Mission Impossible, wo dann irgendwie das eine Hardware-Ding, was sämtliche Sicherheitsarchitekturen der Welt irgendwie aufhacken kann. Also so klingt das. Ich tue mich schwer, das dann tatsächlich für bare Münze zu nehmen. Aber wenn es nur die halbe Wahrheit sein sollte oder wenn nur die Hälfte wahr sein sollte, ist das ja schlimm genug. Und was ich mich spontan frage ist, wie kann ich denn eigentlich wissen, dass sie das nicht längst den Strafverfolgungsbehörden aller beliebiger Prä-Proto- und postfaschistoider Staaten gegeben haben. Wie kann ich wissen, dass nicht die Polizei hier in Deutschland sowas längst hat?
Exakt. Also diese beiden, ne, also ich, wie gesagt, dieser lange Artikel über Sven Ortmann und die Problematik von OpenAI und jetzt diese Erkenntnis, und tatsächlich ist es aber auch was, wo ExpertInnen aus dem Bereich Cybersecurity schon seit Jahren vorwarnen, dass irgendwann ein Modell so gestaltet sein wird, dass es alle Sicherheitslücken finden kann. Was im Grunde der Macht eines Staates entspricht. Ja? Ja. Also so viel Macht gab es noch nie in den Händen einer privaten Firma.
Ja, und niemand ist da der dieser Firma oder diesen Firmen diese Macht wegnehmen wollen würde. Könnten, tun wir das, aber wollen tun wir das nicht. Ja.
Absolut. Und ich fand das wirklich so zusammengenommen. Ne? Also diese beiden, zwei der größten, relevantesten, wichtigsten KI-Unternehmen, die wir aktuell in der Welt haben. Ich fand das so beunruhigend, das zu lesen, ja, wie unreguliert das alles ist und dass das einfach in den Händen von Privatpersonen liegt. Und ich fand die Idee aus diesem New Yorker-Artikel, mit der ja OpenAI einmal angetreten ist, zu sagen, wir brauchen eigentlich sowas wie UN-Verträge oder irgendeine Institution, in deren Hände das gelegt wird für die ganze Menschheit, die das sozusagen verwaltet und verantwortet und unabhängig ist, die fand ich sehr, sehr schlau und würde mir das ehrlich gesagt so langsam mal wünschen.
Ja, aber wie du selber schon gesagt hast, Geld verdirbt den Charakter. Und das ist nicht nur du gesagt, das hat sogar meine Oma schon gesagt.
Aber es ist nicht nur, es verdirbt den Charakter, sondern wirklich zuerst fängst du an und hast so ein Verantwortungsgefühl und siehst, da ist eine Gefahr und hast aber wenig Geld. Und je mehr Geld kommt, desto mehr Verantwortungslosigkeit bist du bereit, einfach walten zu lassen. Das ist so krass.
Ja. Boah. Wo wir bei künstlicher Intelligenz sind. Es gibt eine Krankheit, die gibt es nicht. Diese Krankheit heißt Bixonymanie. Das ist eine fiktive Krankheit, die eine Wissenschaftlerin der Uni Göteborg erfunden hat. Zu dieser erfundenen Krankheit hat sie zwei gefälschte Studien geschrieben und auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Und das haben dann diese ganzen KI-Sprachmodelle irgendwann abgeschnorchelt. In diesen gefälschten Arbeiten standen so Autorennamen wie, Achtung, Laszlo Izublienowicz von der Universität Asteria Horizon University und unter anderem auch eine Danksagung an The Starfleet Academy und die Professor Sideshow Bob Foundation. So.
Ja.
Bing Copilot, Google Gemini, Perplexity AI und ChatGPT haben Bixonymanie als eine echte Krankheit dargestellt und ein paar von denen haben sogar ein paar Details zu dieser Krankheit dazu erfunden, nämlich über Häufigkeit und Ursachen dieser Krankheit. Das wiederum haben einige Forscher in ihren echten Arbeiten zitiert, die dann auch wissenschaftlich begutachtet worden ist und teilweise sogar publiziert worden.
Oh nein.
Und der Artikel aus der Nature ist von vor 3 Tagen. Da steht drin, dass sich einige dieser Modelle inzwischen selbst verbessert hätten und immerhin Skepsis gegenüber Bixonymanie äußern.
Oh Gott. Wir leben ja, doch wirklich in der dümmsten aller möglichen Realitäten. Ne?
Ja, und das interessant finde ich, wie viel leichter macht dieser ganze Quark eigentlich unser Leben wirklich?
Ja, das habe ich auch gedacht.
Das fange ich an, mich zu fragen.
Ja, weil wir haben ja hier immer eine gute Nachricht und dann hat mir eine Kollegin heute so einen Instagram-Kanal, der gute Nachrichten postet, geschickt und ich bin zuerst skeptisch geworden, weil ich das Gefühl hatte, die Bilder, die da benutzt werden, sind KI-generiert. Und dann fragst du dich natürlich als nächstes, sind dann die Nachrichten auch KI-generiert? Und ich habe mich wirklich schwer getan, so mindestens die Hälfte der Nachrichten zu verifizieren überhaupt.
Ja.
Wie ich das Gefühl habe oder hatte, wenn ich das jetzt nach dieser Nachricht suche im Internet mit meiner KI-freien Suchmaschine, dann komme ich auf keine seriöse Seite, die davon berichtet, sondern habe das Gefühl, dass auch hier KI-generierte Seiten diese Nachricht haben und normale News-Seiten aber nicht.
Das Schöne an unserer KI-freien Suchmaschine ist ja, dass sie durchaus KI-unterstützt ist, wenn man auf den Button drückt. Das heißt, stimmt. Du könntest sie sogar fragen, wie viel von dem Mist ist denn eigentlich KI-generiert?
Das stimmt, das könnte ich auch mal noch machen. Ja. Aber jedenfalls dachte ich so, ja, da sieht man mal, dass es für viele wirklich immer schwerer wird, zu durchschauen, was ist denn noch echt.
Schwerer? Ich glaube, ich behaupte, das ist mittlerweile unmöglich.
Das glaube ich wiederum nicht, weil es gibt ja Quellen, die so arbeiten, dass du davon ausgehen kannst, dass das schon okay sein wird.
Dann, ich meine das für den Einzelnen. Also wenn ich eine Nachricht übertragen kriege, ich kann überhaupt nicht mehr verifizieren, stimmt das oder stimmt das nicht. Vielleicht noch irgendwie Kraft meiner 50-jährigen Lebenserfahrung oder sowas, dass ich sagen kann, okay, das klingt mir zu unplausibel, das schlage ich nochmal nach. Aber ohne das irgendwo nachzuschlagen, wo dann eine Struktur dahinter steckt, wie eine Redaktion, die nach bestimmten Regeln arbeitet.
Exakt.
Also als Einzelner bist du komplett aufgeschmissen. Und wenn du dann auch nicht gelernt hast, nachzuschlagen,
Ja, gut. Ja, das,
du glaubst ja nicht, wie viele Leute es gibt, die überhaupt nicht, deren gesamtes Smartphone im Grunde nur aus WhatsApp besteht. Da hatte ich noch nicht so eine Erfahrung, wo ich jemandem eine Nachricht per SMS geschickt habe und gesagt habe, ich habe dir eine Nachricht geschickt. Das habe ich nicht gesehen. Wo ist sie denn hier? Und macht sein WhatsApp auf.
Oh.
Und beschwerte sich dann auch mal darüber, dass er mich nicht anrufen könnte, weil ich ja kein WhatsApp hätte.
Was?
Also so, das ist richtig krass. Ja, solche Leute gibt's und ich glaube, solche Leute sind nicht selten. Und den kannst du jedes X für jedes U vormachen.
Ja, eben, weil wie gesagt, ich fand dann auch so krass, dass es eben auch schon von KI generierte News-Seiten gibt, die dann diese von KI generierten News verbreiten und das ist überall. Also das ist schon echt ein bisschen irre. Naja. Ein Thema, was ich noch mitgebracht habe für heute, ist das Thema Klimaneutralität. Das ist ja ein Ziel, was in Deutschland sogar Gesetz ist. Also wir haben gesetzlich festgeschrieben, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen. Das heißt, ab 2045 spätestens müssten wir Treibhausgasemissionen vermeiden, also auf Null kommen. Und es gab eine Umfrage, von der hatte die FAZ diese Woche berichtet. Die Umfrage ist vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung gemacht worden und hat einfach mal, also ist repräsentativ, hat einfach mal gefragt, so sind die Menschen in Deutschland eigentlich für dieses Klimaziel, also Klimaneutralität bis 2045, oder finden sie das gar nicht mal so gut? Und das Ergebnis war, dass eine große Mehrheit in Deutschland dieses Klimaziel für entweder uneingeschränkt richtig oder mit kleinen Einschränkungen richtig hält. Und zwar sprechen wir hier von über 70%. Über 70% finden dieses Klimaziel richtig. Wir brauchen Klimaneutralität ab 2045. Untersucht haben die dann auch, warum die Leute, die das richtig finden, das richtig finden. Und die sagen dann so Sachen wie, naja, also Deutschland hat ja eine Vorreiterrolle international, das ist gut. Und dann sagen sie auch so Sachen wie, dass die wirtschaftliche Entwicklung davon profitieren wird und so weiter. Also so sehr vernünftige Gründe, warum sie das richtig finden. Bei denjenigen, die das nicht so richtig finden, wird dann häufig argumentiert, naja, wir sollten das nur machen, wenn der Rest der Welt das auch macht. Da werden dann Alleingang wird dann abgelehnt.
Ja, klar.
Und genau, der Chinese muss mitmachen, die USA müssen aber auch mitmachen.
Genau, solange China nicht mitmacht, braucht man das gar nicht anzufangen.
Ja, und da denke ich dann immer, da gibt es bei den Leuten, die ja aber unter 30% sind, offenbar noch ein bisschen ein Informationsdefizit darüber, wie weit China mit seinen eigenen Klimazielen eigentlich schon gekommen ist.
Nicht nur das, das ist ja auch ohne China möglich, es ist auch ohne die USA möglich. Es gab ja die Idee, ich weiß nicht, hatten wir glaube ich auch damals darüber gesprochen, hat ja sogar Olaf Scholz versucht durchzusetzen oder einzuführen, die Idee des Klimaclubs.
Ja.
Ja, wir machen einen Klimaclub und jeder, der mit uns Handel treiben will, muss bestimmte Auflagen erfüllen. Dann kannst du dir ja überlegen, ob du weiter CO2-reiche Produkte herstellen und verkaufen willst oder du machst CO2-arme Produkte und handelst dann halt mit uns im Klimaclub.
Ja, jedenfalls die Gegner der Klimaneutralität haben als Hauptargument angeführt, 9 von 10 der Gegner sagen zu hohe Kosten. Das ist der Hauptgrund, warum sie dagegen sind. Und das finde ich so deprimierend irgendwie, dass den Leuten wirklich nicht klar ist, dass je weiter wir uns von diesem Klimaziel entfernen, desto höher werden die Kosten und nicht umgekehrt. Naja.
Ich vermute mal, dass viele so eine Hoffnung haben, was haben wir, 2026, das ist in 20 Jahren. Naja, bis dahin kann es mir ja sowieso mehr oder weniger egal sein, da sitze ich sabbernd im Altersheim oder weiß der Geier was. Hauptsache ich komme noch irgendwie einigermaßen glimpflich davon. Ich glaube, dass das ein Antrieb ist, der häufig unterschätzt wird.
Das kann gut sein, aber es ist auch eine sehr naive Hoffnung, würde ich sagen. Weil wenn du siehst, was ja aktuell und jetzt schon so die Klimafolgen sind und da beziehe ich diese ganze Geschichte mit Hormuz noch nicht mit ein.
Ja gut, aber dem kann ich mich ja entziehen. Ne? Also wenn ich genug Geld auf der hohen Kante habe, kann ich mich all dem entziehen.
Das
muss ja gar nicht so extrem viel Geld sein. Ich muss ja nur einfach da wohnen, wo es bestimmt keine Überschwemmung gibt, weil es auf einer Anhöhe ist. Beste Beispiel, das Haus meiner Eltern. Ne? Das Haus meiner Eltern war absolut klimasicher. So, und so ein Haus, das kostet Wenn es saniert ist mit moderner Heizung und allem Pipapo, kostet das vielleicht 500.000. Ja, das können sich sehr, sehr viele Menschen leisten, die dann da oben sitzen und sagen, na gut, ich habe oben, mein Strom kommt von oben, das heißt, der teure Strom aus dem Netz, der interessiert mich nicht mehr. Ein Elektroauto stelle ich mir auch hier hin, weil ist billiger, weil ich ja meinen eigenen Strom habe. Von Überschwemmungen bin ich nicht betroffen und gegen den Sturm fälle ich einfach die drei großen Bäume, die da hinten in der Ecke stehen, dann fallen die auch nicht aufs Dach.
Mm.
Und schon muss ich mich nicht mehr drum kümmern, was bis 2045 passiert.
Naja, außer das mit der Heizung, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ne?
Hast du gerade gesagt, die Wärmepumpe? Habe ich nicht gesagt?
Weiß ich nicht.
Ich sagte, also wenn du sanierst, also wenn du heute so ein Haus kaufst oder baust, dass da ist dann eine Wärmepumpe drin, das ist energetisch auf dem neuesten Stand. Also so eine Ölheizungshütte, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt, ob man dann nicht sofort verhaftet wird, wenn man da den Kaufvertrag unterschreibt.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Aber was ich sehr, ich nochmal zurück zu der Umfrage, was ich sehr deprimierend fand, ist der Pessimismus. Also die übergroße Mehrheit ist dafür, dieses Klimaziel zu erreichen, aber nur eine absolute Minderheit, 4%, glaubt, dass es erreicht werden wird.
Interessant, ne?
Dass wir also Politik machen, um das Ziel zu erreichen. In Zahlen sind es 64% sind der Meinung, dass wir das Klimaziel deutlich verfehlen werden und 32%, dass wir es knapp verfehlen werden. Das heißt, 96% insgesamt sind der Meinung, wir werden es verfehlen. Und das ist für mich so ein Teil auch der Erklärung, warum, wenn ich diese Umfrage, wo über 70% der Meinung sind, wir sollten das Klimaziel erreichen, nicht übereinbringen kann mit den Umfragen, was würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Weil wenn ich dieses nämlich noch rannehme, und sehe dann 26% CDU, CSU, 26% AfD, was für mich die beiden Parteien sind, die absolut keine Klimaschutzpolitik machen werden und auch nicht machen, wenn sie es irgendwie vermeiden können. Das heißt, 52%, also auch eine Mehrheit, wählen Parteien oder würden Parteien wählen, die nichts für das Klima tun werden.
Du hast die Mitläufer vergessen. Da ist ja auch immer noch mal, weiß ich nicht, um die 25% sogenannte Nichtwähler, was Mitläufer einer beliebigen Politik sind, selbst wenn es eine absolut schädliche Politik ist, wie die von der politischen Rechten gerade vorgeschlagen wird.
Ja.
Da bist du bei fast 3/4 des Elektorats.
Ja, jedenfalls, also ich glaube, dass diese 4%, nur 4% glauben, dass wir dieses Klimaziel erreichen. Ich glaube, dieser Pessimismus ist der Grund dafür, dass die Leute nicht so wählen, wie sie sich wünschen, dass Klimapolitik gemacht wird.
Ah.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe. Du meinst, ja. Das würde dann auch tatsächlich an meine komische küchenpsychologische These andocken. Ja, solange ich durchkomme, ist es ja okay. Das klappt sowieso nicht. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich durchkomme. Und das komme ich am besten, wenn ich so wenig wie möglich Steuern bezahlen muss.
Ja. Also ich meine, klar, wir wissen aus Umfragen, und ich glaube, man müsste das nochmal genauer untersuchen, so, ne? Aber wir wissen aus Umfragen des AfD-Wählenden, denen ist das Klima tatsächlich scheißegal.
Das würde ich glaube das nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von diesen AfD-WählerInnen Elektroautos, Wärmepumpen, Solaranlagen auf dem Dach haben und das durchaus vernünftig finden und einfach nur diese Partei wählen, weil sie über ein Klima- und Umweltbewusstsein hinaus einfach sehr, sehr gehässige, schlechte Menschen sind.
Weiß ich nicht, ich glaube schon, dass, aber gut, dann müsste ich jetzt auch nochmal Zahlen rausholen. Vielleicht kann der Faktencheck das ja mal machen.
Genau,
aber ich glaube,
da was
dass,
zu tun da hinten.
Dass unter AfD-Wählern Klimaschutz kein, also das ist denen einfach egal.
Interessant finde ich an den Zahlen, die du da präsentiert hast, das erinnert mich an diese. Das haben wir immer mal wieder, solche Umfragen, wo der Einzelne sagt, nee, meine wirtschaftliche Situation ist super, aber das ganze Land geht total den Bach runter.
Ja, das ist auch so.
Das klingt ein bisschen so.
Und dann habe ich diese Woche gedacht, wäre Angela Merkel gerade an der Macht und es gäbe so eine Situation wie jetzt mit der Straße von Hormuz, dann hätte sie, glaube ich, das genutzt, so einen Fukushima-Move zu machen.
Ja.
Also ich glaube, sie hätte die Leute mitgenommen, einfach in ein komplett neues Energiezeitalter gehen. Weil wann, wenn nicht jetzt so?
Das ist aber, Angela Merkel war aber auch, also bei aller Kritik an ihrer Zaghaftigkeit und Zögerlichkeit und diesem Mehltau, den sie im Grunde über die Bundesrepublik auch gelegt hat, im Gegensatz zum jetzigen Bundeskanzler, also zu Friedrich Merz, war Angela Merkel eine erfahrene Politikerin. Der Merz, man darf nie vergessen, außer Mitglied des Bundestages war der Merz nix vorher. Der war noch nicht mal eine richtige Führungskraft. Ja, der hat nie eine große Abteilung von mehreren hundert Leuten unter sich gehabt oder so. Der muss das jetzt gerade alles lernen und dazu ist er zu alt, fürchte ich.
Tja.
Das ist ungefähr so, als würdest du mich jetzt zum Bundeskanzler machen. Das ist nichts anderes. Der einzige Unterschied ist, dass Merz, der ist halt ein Netzwerker. Das heißt, der hat sein Leben lang in die richtige Richtung nach unten getreten und in die richtige Richtung nach oben gepuckelt. So funktioniert das ja in der Politik. Das hat ja nichts mit Leistung zu tun, dass du da irgendwie, die einzige Leistung ist halt dieses Netzwerk, also treten, puckeln. Das ist der einzige Unterschied zwischen Friedrich Merz und mir.
Mhm.
Und der hat Jura studiert, ich nicht. Dafür habe ich andere Qualitäten. Aber das ist halt das Problem, was ich da gerade sehe an dieser Bundesregierung. Dass der Chef eigentlich nicht das Zeug hat, Chef zu sein. Das ist mein größte, naja. Ich habe eine gute Nachricht, ich habe eine schöne Nachricht dabei. Es gibt wieder ein Discover EU. Die EU-Kommission, die verteilt wieder Interrail-Tickets an 18-Jährige. Dieses Jahr gibt es 40.000, natürlich europaweit, anlässlich 40 Jahre Schengen. Schengen, wissen die wenigsten, erinnern sich daran. Schengen, der Vertrag von Schengen, ist diese Idee vom grenzoffenen Europa, gegen das die politische Rechte hier in Deutschland gerade zu Felde zieht und wieder Grenzkontrollen macht, weil der Ausländer ja dafür schuld ist, dass wir keine Termine beim Zahnarzt bekommen. Bewerben muss man sich um diese Tickets, die werden verlost, weil es natürlich viel mehr InteressentInnen gibt, als es Tickets gibt. Und alle, die zwischen dem 1.7.2007 und dem 30.06.2008 geboren wurden, falls ihr da jemanden kennt, die dürfen sich bewerben. Und zwar bis zum 22. April High Noon. Das macht man dann online, da gibt es das Europäische Jugendportal, da musst du dann deine Bewerbung einreichen, musst ein Allgemeinwissen-Quiz zur EU machen und eine Schätzfrage beantworten. Ich habe es nicht ausprobiert, gebe ich offen zu, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich da meine Daten hinterlassen muss und dann denken die, ich wäre irgendwie so ein Groomer und nee, lass mal. Und dann musst du halt warten, bis die Kommission und deren Agentur für Bildung und Kultur die Bewerbung überprüft hat. Und wenn du dann gewonnen hast, kannst du zwischen dem 1.7.2026, also dieses Jahres, und dem 30.09.2027 mit dem Interrail-Ticket für lau durch die EU fahren.
Ja,
und da gelten dann diese Interrail-Dinger, ne? 30 Tage, 7 Reisetage und so. Aber das, ja, nee, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, weil ich das eine schöne Idee finde und ja.
Cool. Ja, mein Sohn hatte das letztes Jahr mit seinen Freunden, hatten sich drauf beworben. Haben es leider nicht gekriegt, aber man kann echt alle nur ermuntern, sich drauf zu bewerben.
Urlaub für lau,
ja,
in diesen
eben.
Zeiten. So, ja.
Schauen wir in den Iran. Alles, was wir hier über diesen Krieg USA und Israel gegen Iran sagen könnten, ist wahrscheinlich morgen schon wieder komplett überholt.
Mhm.
Falls man aber, wenn man das will, jetzt irgendwas festhalten möchte, also Freitagmittag, wir haben 13.47 Uhr aktuell, dann würde ich sagen, es ist eine sehr unklare Situation gerade, was für eine Waffenruhe wurde da eigentlich diese Woche vereinbart. Also was ist passiert? Donald Trump hatte ja sehr verzweifelt darauf gedrängt, dass Iran gefälligst einen Deal mit den USA abschließen soll. Er ist da wirklich komplett ausgerastet, immer wieder in seinem komischen sozialen Netzwerk, wo er in All Caps, also in Großbuchstaben, irgendwelche Drohungen hingeschrieben hat. Und vermutlich hat Trump so die Kontenance verloren, weil er innenpolitisch immer mehr unter Druck gerät. Also auch in den USA steigen die Preise und eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen in den USA lehnt diesen Krieg ab, lehnt die Politik ihres Präsidenten ab. Und diese ganze Idee mit dem Krieg, du hattest das vorhin ja auch schon gesagt, ist für Donald Trump eigentlich kein Gewinn. Also das Ding ist für ihn nach hinten losgegangen. Der hat sich da in was reinquatschen lassen, was er nicht überblickt hat. Er hat Leute, die sich mit dem Thema auskennen würden, nicht zu Wort kommen lassen dazu und hat einfach irgendwas gemacht. Und jetzt vermutlich merkt er, dass es eine Scheißidee war. So. Deswegen dieses Poltern, deswegen Eskalieren. Und jetzt gibt es eben eine Vereinbarung mit Iran, wo schon irgendwie ganz lustig war, dass das, was man in Iran kommuniziert hat, was in dem sogenannten 10-Punkte-Plan steht, den man quasi den USA vorgelegt hätte als Verhandlungsbasis. Das war was anderes als das, was in den USA kommuniziert wurde, was man mit dem Iran vereinbart hätte als Verhandlungsbasis. Also da standen einfach Dinge, die der Iran kommuniziert hat, nicht drin. So.
Das kommt mir vor, als hätten die irgendwie, als wäre das Gedächtnisprotokoll einer Telefonkonferenz, das dann nochmal in die jeweilige Landessprache übersetzt worden ist. Und dabei ist halt total viel verloren gegangen oder dazu gedichtet worden oder sowas. Also die haben nicht mal eine gemeinsame Gesprächsbasis.
Das ist so ein bisschen die Frage. Ne, Pakistan hat es ja irgendwie vermittelt und wir waren alle nicht dabei. Deswegen ist die Frage, ob wirklich einfach jemand aus Pakistan immer hin und her gelaufen ist und das dann so stille postmäßig übermittelt hat und tatsächlich einfach Informationen verloren gegangen sind. Mhm. Oder ob die USA einfach nur das gehört haben, was sie hören wollten, um dem zustimmen zu können. Denn sie wollten unbedingt zustimmen, sie mussten unbedingt zustimmen. Weißt du? Also ja, man kann da viel rein interpretieren und wie gesagt, wir waren da alle nicht mit dabei. Jedenfalls ist die Situation, die wir jetzt haben, also man muss noch einen Schritt zurückgehen. Tatsächlich haben die USA dann aufgehört, Iran anzugreifen. Also das war das, was Iran dann auch gesagt hat. Wenn ihr aufhört, uns anzugreifen, dann öffnen wir die Straße von Hormuz wieder. Und dann können da Schiffe durchfahren. Und das war eigentlich alles, was Donald Trump wollte, weil er auch gemerkt hat, niemand wird ihm zur Hilfe kommen, weil er hat ja auch gebettelt. Also NATO, jetzt kommt endlich, ihr müsst uns helfen, das aufzumachen. Ne? Nachdem er sie ja alle ewig immer beschimpft hatte und den Stinkefinger gezeigt, auf einmal sollen sie kommen und ihn da aus der Scheiße retten. Wir wissen alle, dass das irgendwie natürlich so nicht funktioniert in der Weltpolitik, außer Donald Trump.
Ich war mir sehr lange, wir reden über eine Woche, aber ich war mir lange nicht sicher, ob die NATO wirklich so viel Rückgrat hat, ob Deutschland wirklich so viel Rückgrat hat, dabei zu bleiben, zu sagen, nee, das hast du dir eingebrockt und wir löffeln dir deine Suppe jetzt nicht aus.
Ja.
Ich war mir da überhaupt nicht sicher, ob wir nicht doch wieder kuschen und uns bücken vor den USA.
Das stimmt.
Darum macht mich, dass wir hier in Europa durchgehalten haben, macht mich besonders froh. Ich wäre froher, wenn die Bundesrepublik sich verhalten würde wie Spanien, aber man kann halt nicht alles haben. Ne?
Das stimmt. Naja, und jetzt mal gucken, also weil, wie gesagt, die Straße von Hormuz wurde geöffnet, aber ich weiß nicht, ob sie jemals wirklich richtig offen war, genau. Die USA haben aufgehört zu bombardieren oder anzugreifen. Israel hat nicht aufgehört anzugreifen und zwar nicht Iran, sondern im Libanon. Das ist ja dieser Krieg, der total verdeckt auch noch gleichzeitig, also nicht total verdeckt, es wird schon darüber berichtet und so.
Ja, aber
wenn man guckt, wo ist die ganze Aufmerksamkeit, dann ist es schon eher auf Iran. Und Israel hat eben nicht aufgehört, Libanon anzugreifen. Gerade diese Woche waren unter anderem teils schlimme Angriffe auch auf zivile Infrastruktur in Libanon, weswegen der Iran gesagt hat, Israel bricht im Grunde diesen Deal. Und deswegen ist die Straße von Hormuz heute am Freitag und auch schon seit Tagen eben nicht auf. Also sie ist weiterhin zu, aber USA haben aufgehört anzugreifen. Und die Situation ist eigentlich, wenn man sich jetzt anschaut, wer steht gerade wie da, der Worst Case für die USA. Iran ist sehr selbstbewusst, kann jetzt in die Verhandlungen gehen. Am Wochenende soll es Verhandlungen geben. Also wie es jetzt tatsächlich konkret ausgestaltet wird. Israel macht eh, was es will. Und das ist die aktuelle Situation. Sehr oberflächlich aus so einer Vogelperspektive gesprochen. Das heißt, ich spreche hier gerade nicht über irgendwelche Kriegsverbrechen, die gleichzeitig da auch noch geschehen.
Das Tragische ist ja, es ist ja nicht nur, also die ganze Welt hat verloren.
Ja.
Und Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, stellt sich wirklich, entblödet sich nicht, sich hinzustellen und zu sagen, dass das Verhalten der USA die Welt absolut friedlicher gemacht hätte.
Ja.
Und das ist halt, sowas kannst du halt wirklich nur denken, wenn dir die Menschen im Iran beispielsweise vollkommen egal sind. Wenn dir die Leute, auf die du sonst immer rekurrierst, wenn irgendwie das Leben ein bisschen teurer wird, ne, also die alleinerziehende 80-jährige Krankenschwester, die auf dem Dorf wohnt und jeden Tag im Winter mit der Ölheizung heizen und mit ihrem 20 Jahre alten Auto 100 Kilometer fahren muss, um ihre Mutter zu pflegen. Wenn du diese Leute alle ignorierst, dann ist die Welt sicherlich ein bisschen besser geworden. Aber die Welt ist nicht besser, die Welt ist nicht sicherer geworden.
Nee, überhaupt nicht.
Ja? Frieden ist nicht bloß die Abwesenheit von Krieg, Herr Rütte.
Ja.
Bah! Entschuldigung. Es war ein schöner, wo ich mich gerade aufrege. schöner Artikel, was heißt schön, aber ein guter Artikel in Le Monde, in der englischen Ausgabe, den verlinke ich in den Shownotes, ist hinter einer Paywall, aber ihr findet sicher einen Weg raus. Die haben einfach mal Stimmen aus dem Iran gesammelt, wie es den Leuten da denn jetzt geht.
Genau.
Weil die sagen halt, im Grunde sagen die Leute im Iran, naja, ist genauso beschissen wie vorher, außerdem sind wir bombardiert worden.
Ja, genau.
Toll, das gut gemacht.
Und
prima.
So, ja. kann man, glaube ich, die Weltlage insgesamt zusammenfassen. Ja. Was ich ganz schön fand, war noch ein Artikel im Guardian, der so ein bisschen zeigt, wie man gegen Trump gewinnt, weil das ist eine Lesart, die ganz viele gerade sagen, im Grunde hat der Iran gewonnen. Mal gucken, wie es am Ende wirklich aussieht, ne? Aber
ja, aber Grunde, nee, aber was sind das, dass wir überhaupt in der Lage sind, sowas zu denken, finde ich wirklich. In was für Zeiten leben wir denn? Das darf doch alles nicht mehr wahr sein.
Ja, und dieser Artikel im Guardian untersucht halt, wie gewinnt man gegen Trump? Wie schafft man das? Und er betrachtet nicht nur Iran, sondern auch China und die Harvard-Universität und Minneapolis und Russland und alle, die sich eben einfach nicht gebeugt haben. Und das ist übrigens auch schon der Trick. Einfach sich nicht dieser Erpressung beugen, sondern so gut man irgendwie kann gucken, was habe ich denn? Was kann ich denn? Was für Möglichkeiten habe ich, Gegendruck aufzubauen?
Mhm. Super Beispiel. Und zwar früh genug, ne?
Ja, super Beispiel auch Jimmy Kimmel, ne, der entlassen wurde und dann haben Leute ihr Disney-Abo gekündigt und dann wurde er wieder eingestellt. Also alle haben etwas in der Hand, um Gegendruck aufzubauen. Und da würde ich mir nämlich auch wünschen, dass die EU das auch endlich kapiert. Ja, es tut vielleicht erst mal weh, aber am Ende sind wir auch eine Wirtschaftsmacht. Am Ende haben wir auch Dinge in der Hand, um den USA weh zu tun. Das siehst du vor allem dann, wenn es darum geht, Big Tech zu regulieren. Mhm. Da heulen die nämlich die ganze Zeit und setzen sich übrigens auch gerade damit durch, dass wir uns dann doch reinreden lassen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, ja, weil wir kein Spielball fremder Mächte sind, wie der Bundeskanzler mir persönlich vom Fernsehen hat ausrichten lassen in seiner Silvesteransprache.
Ja, und also die EU macht es eigentlich genau falsch und könnte sich von China, Iran, Minneapolis, Harvard und Co. Einiges abgucken. Nämlich man beugt sich nicht, sondern wenn der Druck macht, dann zeigt man auch Muskeln und zeigt, was man selber als Reaktion darauf machen kann. Bei Trump always chickens out.
Das allerdings hat seinen Preis, diesen Druck aufzubauen. Ich glaube, dass die EU-Staaten panische Angst vor ihren Elektoraten haben, also vor ihrer Wahlbevölkerung haben, weil Druck gegen die USA aufzubauen kostet letztlich Geld. Und ich befürchte, dass zumindest die PolitikerInnen dem Elektorat zu wenig Leidensfähigkeit zutrauen an genau dieser Stelle. Kann sein, dass die EU-Bevölkerung tatsächlich nicht leidensfähig genug sind, zu sagen, okay, um der Demokratie willen, um des Liberalismus willen, um der Freiheit willen und um des Friedens willen, verzichten wir jetzt alle mal auf 10%, 20%. Weißt du, wo ist so die Schmerzgrenze? Ich glaube, die haben Angst, diese Schmerzgrenze auszutesten.
Ja, das kann sein. Aber es, ja, das kann schon sein. Ich weiß aber auch nicht, also
aber
ich glaube, was sie nicht so richtig mit einbeziehen in ihre Kalkulation, ist eben dieses Taco-Prinzip. Also, dass Trump eh immer einen Rückzieher macht. Sobald du Muskeln zeigst, sobald du zeigst, du gibst nicht klein bei und sobald du zeigst, du kriegst nicht, was du willst, lässt er dich ja eher in Ruhe.
Ja. Ja, und sobald du ein bisschen mitgehst, in irgendeinem Newsletter einen kleinen Aufsatz von einem Historiker gelesen, der das mit Hitler verglichen hat. Und zwar nicht mit Holocaust und sowas alles, sondern mit der Politik, die Deutschland unter der NSDAP gemacht hat. Sudetenland besetzen. Weißt du, immer noch ein bisschen mehr fordern und drohen. Ja. Und der schreibt sogar, dass Hitler sich, und das hätte ihn nervös gemacht, wenn ich das richtig erinnere jetzt, hoffentlich rede ich keinen nicht allzu viel Mist, dass ihn nervös gemacht hätte, dass Trump sich eigentlich in eine Position manövriert hätte wie Hitler 1939, wo er so weit das Maul aufgerissen hat, dass er gar nicht mehr anders konnte, als Krieg zu führen.
Mhm.
Fand ich einen interessanten Aspekt an der Sache. Müsste man aber, glaube ich, nochmal mit einem Historiker oder einer Historikerin detailliert besprechen, weil das natürlich auch gleichzeitig sehr kurz gedacht ist, was ich da jetzt gerade formuliert habe. Aber sag mal, was ist denn das eigentlich mit Melania Trump diese Woche gewesen? Hast du das verstanden?
Nee, das habe ich nicht
also,
weiter.
Ich meine, ihr Typ steht irgendwie unter weltweiter verschärfter Beobachtung, weil er ein Völkerrecht, auch übrigens hat der, die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages haben diesen Angriff Israels und der USA auf den Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet. Ja. Kann ich auch verlinken, das Papier. Also die stehen unter verschärfter Beobachtung wegen dieses völkerrechtswidrigen Angriffs und dem ganzen Geschiss drumherum und Straße von Hormus und so. Und dann stellt sich Melania Trump, die im amerikanischen Blue Sky irritierend oft als sein Escort bezeichnet wird, okay, stellt sich hin und dementiert, mit Jeffrey Epstein mehr zu tun gehabt zu haben, als, weiß ich nicht, dass er sie Trump vorgestellt hat, glaube ich, und sowas. Also, ich fand das total bizarr. Also es hat mich wirklich irritiert. Warum macht die das? Warum stellt die sich dahin, gibt eine Pressekonferenz ohne Not und sagt, nee, eigentlich hatte ich mit dem überhaupt nichts zu tun?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, das ist so frisch noch gewesen, dass ich mich da nicht weiter drin eingearbeitet hatte.
Also jetzt ist ja vor allen Dingen ist ja so, weißt du, so Trump kriegt Dresche, weil er die Nummer mit dem Iran total verkackt hat. Und dann holt die Epstein-Files wieder raus? Ich dachte, wir lenken von den Epstein-Files ab mit dem Iran-Krieg und nicht mit den vom Iran-Krieg mit den Epstein-Files.
Vielleicht, weißt du, vielleicht ist das so ein bisschen wie der Igel und der Hase, diese Geschichte. Dass immer, wenn der Hase denkt, jetzt ist er gleich im Ziel, ist das schon ein Ego und sagt, haha, wird schon da. Und immer, wenn wir uns mit einer Sache sehr intensiv beschäftigen, die Trump in einem schlechten Licht dastehen lässt, kommt eine andere Sache und sagt, haha, ich bin auch noch da. Weißt
okay,
du, was ich meine?
Dann müsste die Frage lauten, wovon wollen Trumps mit dem Krieg und diesem Epstein-Dementi wirklich ablenken?
Ach so, nein, das meine ich nicht. Ich meine schon, dass das Epstein-Dementi jetzt vom Krieg ablenken soll. Und wenn dann alle wieder zu sehr in den Epstein-Files drin rumwühlen, dann muss wieder irgendwas mit einem Krieg, vielleicht dann Kuba oder so.
Aber das funktioniert ja gar nicht mehr, weil du kannst, wenn wir jetzt, selbst wenn wir überhaupt gar nicht mehr über diesen Iran-Feldzug reden, wird der Sprit trotzdem teuer bleiben. Ja. Das verschwindet ja nicht einfach.
Nee.
Wobei kann natürlich sein, dass die in ihrem Wahn glauben, die Dinge würden dann tatsächlich verschwinden, wenn man nicht hinguckt, ne?
Kann
auch
sein.
Ja. Shit. Einen habe ich noch. Wir haben ein Preisschild bekommen. Die OECD gibt bekannt. Es geht um Long-Covid und die Kosten von Long-Covid. Die OECD geht davon aus, dass zwischen 2025 bis 2035 wir eine Long-Covid-Prävalenz unter 1% haben werden. Zwischen 0,6 und 1% der Bevölkerung in den OECD- und EU-Ländern. Prävalenz bedeutet, wie viele Menschen sind gleichzeitig an einer Krankheit erkrankt. Ja, was ist man sonst an einer Krankheit? Ne? Von einer Krankheit betroffen, klingt schöner. Also 1% wird die Prävalenz bleiben im Schnitt. Und unter sehr konservativen Annahmen wird das pro Jahr 11 Milliarden US-Dollar kosten. Und zwar nur die direkten Gesundheitskosten. Also pro Jahr 11 Milliarden Dollar direkte Kosten für Long-Covid in der OECD. Außerdem wird Long-Covid, schreiben sie halt auch, die Erwerbsbeteiligung und Produktivität beeinträchtigen. Weil nämlich das Wirtschaftswachstum nicht gut genug ist, weil die Bevölkerungen altern, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Ausscheiden von Menschen ganz aus dem Erwerbsleben. Ja, ich meine, wenn ich jetzt Long-Covid bekäme, ja, ich würde bis zur Rente nicht mehr arbeiten wahrscheinlich. Die nächsten 10 Jahre sind das noch. Und wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann kommen Sie auf einen Rückgang des Arbeitseinsatzes zwischen 5 und 10% pro betroffener Person im ersten Jahr der Infektion. Das heißt, jeder, der an Long-Covid erkrankt ist, entzieht letztendlich bis zu 10% seiner Produktivität. Und das macht Verluste in Höhe von 0,1 bis 0,2 des Bruttoinlandsprodukts aus, aber auch nur unter der Annahme einer geringen oder moderaten Restübertragung. Das heißt, wenn die Prävalenz unter 1% bleibt, wenn sie da drüber geht, wird es schlimmer. Inklusive dieser 11 Milliarden pro Jahr kommen sie dann auf insgesamt 135 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Pro Jahr, also 135 Milliarden pro Jahr über die gesamte OECD wird Long-Covid die OECD-Staaten kosten.
Tja.
Die schreiben dazu, das entspricht dem gesamten jährlichen Gesundheitsbudget der Niederlande oder Spaniens.
Schauen wir mal, was Sham Jaffens diese Woche mitgebracht hat. Und zwar gucken wir nach Australien. Da geht es um einen australischen Nationalhelden. Ben Roberts Smith heißt er. Ein Veteran, der in Afghanistan gekämpft hat, dem jetzt aber, und das auch schon seit ein paar Jahren, Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Verschiedene Medien hatten das schon vor ein paar Jahren aufgedeckt und jetzt kommt der Mann vor Gericht. Eine Entscheidung steht noch aus, aber was wir bis hierhin wissen können und warum dieser Fall so wichtig ist, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, man sagt doch, man sollte seine Helden nicht kennenlernen, sonst wird man enttäuscht. Ich glaube, das macht gerade Australien durch, das gesamte Land. Der bekannteste und einer der höchst dekorierten Soldaten des Landes ist wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan festgenommen worden. Nach Angaben der australischen Bundespolizei wird ihm vorgeworfen, während seines Einsatzes zwischen 2009 und 2012 mehrere unbewaffnete Zivilisten und Gefangene ermordet zu haben. Der Name des Soldaten ist natürlich bekannt, weil, wie gesagt, er ist der bekannteste und höchst dekorierte, glaube ich sogar, oder einer der höchst dekorierten, ich gehe mal sicher. Es handelt sich um Ben Robert Smith. Man kennt vielleicht Ben Robert Smith aus einigen Artikeln. Man hat ihn auch schon mal in Fotos gesehen, wo er mit der Queen spricht. Ihm werden jetzt in 5 Fällen Mord und Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Und tatsächlich kann man ihn auch schon bereits ganz offiziell, ganz legal im Land als Mörder bezeichnen. Das haben sich die Medien erstritten vor ein paar Jahren. Aber ja, zu den Vorwürfen, vielleicht im Detail. Die Opfer sollen entweder von ihm selbst oder eben von Soldaten unter seinem Befehl erschossen worden sein. Das heißt, sie seien unbewaffnet gewesen, hätten zum Zeitpunkt ihrer mutmaßlichen Ermordung nicht an Kampfhandlungen teilgenommen. Dann gibt es Augenzeugen der australischen Spezialeinheit selbst, die mit ihm eben in diesem Einsatz eben waren, die gesagt haben, dass Robert Smith einen Zivilisten von einer Klippe gestoßen habe und dessen Erschießen angeordnet habe. Zudem soll er auch noch mindestens einen Gefangenen eigenhändig getötet haben. Es gibt auch Berichte über sogenannte Blooding-Rituale, bei denen jungen Soldaten auf Befehl Gefangene töten müssen. Diese Ermittlungen, die dauern bereits schon seit 5 Jahren an. Dass australische Soldaten in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben könnten, ist bereits auch schon seit 2018 bekannt. Damals wurde auch Robert Smith zum ersten Mal mit diesen Vorfällen in Verbindung gebracht. Er bestreitet die Vorwürfe bis heute, hatte sogar zeitweise eine millionenschwere Verleumdungsklage gegen die Medien eingereicht, die zuerst darüber berichtet hatten, hat sie aber anscheinend verloren. Und ja, wieso war Australien in Afghanistan? Ja, nach 9/11, da hat auch Australien etwa 39.000 Soldaten nach Afghanistan gesteckt, um eben gemeinsam mit den USA gegen die Taliban, gegen Al-Qaida und andere islamistische Gruppen zu kämpfen. Und seit deren Rückkehr gibt es immer wieder Berichte, die insbesondere eben das extrem brutale Vorgehen der Spezialeinheiten von Australien kritisieren. Bereits im Jahr 2020 war das, kam eine Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Angehörige dieser Einheiten 39 afghanische Zivilisten und Gefangene rechtswidrig getötet haben sollen. Dabei wurden auch Vorwürfe von Folter, von außergerichtlichen Exekutionen aufgedeckt. Ja, sollte jetzt Ben Robert Smith tatsächlich verurteilt werden, dann droht ihm auf jeden Fall eine lebenslange Haftstrafe. Er ist 47 Jahre alt heute. Zudem könnten ihm auch die ganzen militärischen Auszeichnungen aberkannt werden, die ihm ja genau durch diese Einsätze gegeben worden sind. Er war ja nämlich von 2006 bis 2012 war er 6-mal in Afghanistan und genau für diese Auszeichnungen hatte er eben diese höchsten militärischen Auszeichnungen erhalten. Darunter eben auch das Victoria-Kreuz. Sein Porträt sogar hängt im Australian War Memorial. Und nach seiner Rückkehr aus Afghanistan, da arbeitet er dann im zivilen Sektor und war eigentlich dort unbeschwert tätig, bis dann eben im Jahr 2018 diese Untersuchungen angefangen hatten. Australien ist ja nicht der Outlier, also es ist nicht was sehr Besonderes, was hier da gerade passiert. Es gibt auch ähnliche Fälle in anderen Ländern und man merkt das auch immer wieder über die letzten Jahre hinweg. Da sind immer mehr Leute die auf einmal zu Augenzeugen werden, auf einmal ihre Verdachtsfälle ein bisschen publik machen. Es gab zum Beispiel auch in den USA den Fall des Navy Seals von Eddie Gallagher, der auch wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Irak angeklagt wurde. Dann wurde er von einer Jury freigesprochen. Oder auch die britische Armee, die Elite-Soldaten der britischen Armee. Da gab es, ich erinnere mich sogar, dass wir darüber gesprochen hatten, 2022, da hat die BBC berichtet, dass die Elite-Soldaten der britischen Armee in Afghanistan eben gezielt Unbewaffnete und Festgenommene getötet haben sollen. Sie hat da sogar berichtet, und das fand ich sehr, ist mir im Kopf geblieben, dass sie sogar falsche Beweise platziert hätten, weil man sich gegenseitig dabei übertrumpfen wollte, ja, wie viele man tötet. Und genau ein Ergebnis aus diesem BBC-Bericht war ja, dass jetzt vor einigen Monaten, vor ungefähr 4 Monaten, wurde von einem hochrangigen Ex-Mitglied der britischen Elite-Armee berichtet, dass mehrere Mitglieder während ihres Afghanistan-Einsatzes versucht hätten, mögliche Kriegsverbrechen an Zivilisten zu vertuschen. Er beschuldigte 2 ehemalige Leiter sowie auch weitere Mitglieder der Einheit. Und das war, wie gesagt, eines der Ergebnisse der BBC-Berichterstattung. Komischerweise hat man eigentlich schon 10 Jahre vorher eigentlich in Großbritannien, also 2011, hat man schon die ersten Verdachtsfälle eigentlich gehabt. Aber man ist diesen Hinweisen ja damals nicht so richtig konsequent nachgegangen. Erst nachdem aber dann die BBC darüber berichtet hatte, hat sich dann eben diese Untersuchungskommission in dem Land dieser Sache angenommen. Aber ja.
Eine gute Nachricht habe ich noch mitgebracht, die mir zugespielt wurde von unserer Hörerin Janina. Die war nämlich letzte Woche oder vorletzte Woche, also die war vor kurzem dabei bei einer Verhandlung in Leipzig, wo das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, ob die Stadt Nürnberg, ob Nürnberg als Kommune sozusagen in der sogenannten Allianz gegen Rechtsextremismus bleiben darf oder nicht. Wer will, dass Nürnberg nicht da drin bleiben darf? Rat mal.
Die radikale Rechte und die extreme Rechte.
Die AfD, genau.
Nur die AfD? Ich hätte gedacht, die Union auch. Okay.
Genau, die hat geklagt und hat gesagt, dass damit verstößt Nürnberg quasi gegen das Neutralitätsgebot. Mhm. Weil sich nämlich dieses Netzwerk in der Vergangenheit auch schon immer wieder kritisch über die AfD geäußert hat, was logisch ist, weil es ist eine Allianz gegen Rechtsextremismus und die AfD ist eben eng verbandelt mit Rechtsextremisten.
Kommt denn das? Das ist ja komisch.
Und genau, und darüber, ob das jetzt gegen das Neutralitätsverbot verstößt oder nicht, hat das Gericht jetzt nicht endgültig entschieden. Also es ging da so ein bisschen darum, um die Frage, ja, sind Äußerungen, die SprecherInnen dieses Netzwerks tätigen, gelten die dann auch für Nürnberg? Also sprechen die für Nürnberg? Hat Nürnberg einen Einfluss darauf, was im Namen dieses Netzwerkes gesagt wird oder nicht. Und da hat jetzt das Gericht gesagt, nee, also das kann man erstmal nicht nachweisen, dass es so sei. Das heißt, wenn dieses Netzwerk kritisch etwas über die AfD, aber die haben zum Beispiel auch in dieser komischen Töchterdebatte, die im März letztes Jahr wegen dem Stadtbild losgestoßen hat, haben sie sich auch sehr deutlich geäußert. Mhm. Also wenn die SprecherInnen dieses Netzwerks etwas sagen, heißt es nicht, dass das auch für die Stadt Nürnberg quasi gilt, also dass die für die sprechen. Davon kann man nicht automatisch ausgehen.
Ja, das ist ein bisschen so wie öffentlich wie MitarbeiterInnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks grundsätzlich unterstellt wird im Namen des gesamten deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Bild wie Ton zu sprechen.
Ja, so ungefähr. Und was ich aber ganz interessant und spannend an der gesamten Debatte fand, ist, also erstens wird das jetzt zurückgegeben nach Bayern, da muss ein Gericht letztendlich entscheiden, wie es das sieht. Das heißt, es ist noch nicht final geregelt, dass Nürnberg in dieser Allianz bleiben kann. Mhm. Weil es könnte auch sein, dass das Gericht in Bayern entscheidet, nee, also es verstößt tatsächlich gegen das Neutralitätsgebot. Das muss jetzt noch mal stärker geprüft werden. Dafür hat es auch Anweisungen jetzt bekommen aus Leipzig. Aber was auch diskutiert wurde, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ist die Frage, ob Kommunen nicht auch für sowas wie einen präventiven zivilen Verfassungsschutz zuständig sind. Also grundsätzlich ist der Bund zuständig dafür, Verfassungsschutz zu organisieren, also ne, den Geheimdienst und dem, die Organisation, die wir Verfassungsschutz nennen.
Und die Länder ja wahrscheinlich auch, ne?
Die Länder auch, exakt. Und die Frage ist aber, ob nicht aus dem Grundgesetz auch so eine Art, naja, Aufforderung an alle staatlichen Organe und staatlichen Bedienstete hervorgeht, die Verfassung, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen vor ihren Feinden. Und das steht da nämlich im Grunde drin. Also
mich wundert, dass das überhaupt die Frage ist. Ich hätte gedacht, dass das in der Natur der Sache liegt.
Ja, ja, die Frage ist es nicht. Also das steht da drin. Und zum Beispiel alle Beamten, alle Berufsbeamten legen ja sogar einen Amtseid ab, in dem das steht. Also dass sie persönlich für den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eintreten und dass sie dazu verpflichtet sind. Die Frage ist, ob diese Verpflichtung das Neutralitätsgebot aushebeln könnte. Verstehst du?
Ja.
Und das finde ich eine spannende Frage. Das werden wir also am Beispiel von Nürnberg jetzt klären. Wobei dann auch nochmal die dritte Frage ist, ob diese Allianz gegen Rechtsextremismus Teil eines solchen Verfassungsschutzes sein könnte, also dieser Verpflichtung sein könnte, oder ob das dann nicht doch wiederum auf jeden einzelnen Beamten und so weiter. Also das sind sehr hochkomplexe juristische Dinge, von denen du und ich weniger verstehen, die da gerade geklärt werden. Aber ich fand es erstmal ganz schön, dass es nicht pauschal gesagt werden kann, Nürnberg muss da raus, das verstößt gegen das Neutralitätsgebot, sondern das ist ja immer wieder, was die AfD versucht, es so hinzustellen, als sei das Neutralitätsverbot ein Verbot, sich gegen Rechtsextremisten einzusetzen. Und das ist es gerade nicht, sondern jeder, der für den Staat zum Beispiel verbeamtet, eine Rolle ausübt, ist eigentlich zum Gegenteil verpflichtet. Also das Gegenteil von Neutralität gegenüber Rechtsextremisten. So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja. Und damit kommen wir zu unserem Limerick der Woche. Es gab ein paar Probleme in unserem Blog, weil ich das Thema Viagra ausgerufen hatte in der vergangenen Woche. Und das war nicht möglich, zuerst ein paar Tage nicht möglich, Limericks mit dem Wort Viagra in den Kommentaren in unserem Blog zu posten.
Glücklicherweise, weil Spamfilter, weil ich schon sage, sehr witzig, weil ich habe ewig keinen Enlarge Your Penis und Viagra und so Spam mehr bekommen, fällt mir ein.
Auf. Ja, naja gut, man hat ja auch nochmal Spamfilter, das war tatsächlich die Fireball unseres Hosters, die dafür gesorgt hat.
Ah, okay, gar nicht, ja, verstehe.
Deswegen hat auch unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker ganz vorsichtig die Datei benannt, damit die nicht auch in irgendeinem Spamfilter landet. Und hier ist, was er uns zu dem Thema geschickt hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Bild-Zeitung schrieb ungeniert, dass Merz blaue Pillen konsumiert. Er blieb seit dem Start seines Amtes stets hart. Und eins ist gewiss, er regiert.
Schön, schöner Twist. Respekt, ich nehme Captain Seema. Ein Donald, nicht Duck, fragt im Stillen, warum bloß trotz all meinem Willen krieg ich keinen mehr hoch, so sehr ich mal loch, doch zum Glück gibt's dafür heute Pillen.
Und was ich auch sehr schön finde, ist, wie sich dann unsere Community durch dieses Problem gehackt hat und Schreibweisen von Viagra gefunden hat, die nicht aufgefangen werden. Unter anderem Regina Meyer. Ein Mann fluchte, Herrgott Sakra, wo ist denn nur wie das Viagra? Ein furchtbarer Schmerz fuhr ihm durch sein Herz. Nun war er tot und lag da. Hast du ein schönes Thema für diese Woche?
Ja, natürlich. Ja, warte mal, hier, Bixonimanie.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz schönes Thema, ehrlich gesagt, finde ich. Oder Eierhaus.
Eier. Hatten wir schon Eier?
Eier? Eier hatten wir noch nicht, glaube ich.
Eier.
Eier. Ja. Viel Spaß beim Limerick.
Mache Eier.
Und wenn es Probleme gibt, generell, wenn es Probleme gibt, es gibt eine Firewall bei unserem Blog. Wenn ihr Probleme habt, kontakt@wochendämmerung.de. Wir kümmern uns darum. Also, dass wir wissen jetzt, wie das geht, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dass euer Kommentar durchgeht. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX leckt bunte Eier.
Dienstag.
Trump-Ultimatum läuft ab. Anleger gehen in Deckung.
Mittwoch.
Waffenruhe im Irankrieg. Anleger atmen auf.
Donnerstag.
Anleger werden wieder skeptischer.
Freitag.
Wenn das Öl knapper wird. Und ich so, oh cool, ein Erklärstück, ja, so mit so Modellierung, was passiert denn, was kostet denn dann das Kilo Butter oder weiß der Geier was und so, ne? Total super. Stellt sich raus, nö, kein Erklärstück. Hm. Also sie bleiben sich treu, sie erklären nicht, was an der Börse passiert. Sie erzählen nur, was an der Börse passiert.
Na gut, also immerhin bleiben sie sich treu.
Sag ich ja.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder vielleicht auch einfach nur ergänzen?
Also wir starten mit einer Ergänzung. Holger hat ja richtigerweise gesagt, dass die Berliner Regierung das Informationsfreiheitsgesetz ziemlich stark gerade einschränkt. Und ich wollte da irgendwie nochmal ergänzen, nochmal vervollständigen, dass auch Schleswig-Holstein, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern gerade über solche Einschränkungen diskutieren. Das ist da noch nicht fest beschlossen, aber die Regierung schauen sich das an und das sollte uns allen Sorgen machen, finde ich. Für alle, die gar nicht wissen, was genau ist das eigentlich, dieses Informationsfreiheitsgesetz, das besagt, dass jede Person, egal ob jetzt Journalistin oder einfach normaler Bürger sozusagen, das Recht hat auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Und wahrscheinlich unter den WochendämmerungshörerInnen sehr bekannt ist Frag den Staat, die da ja ganz tolle Arbeit machen mit diesem Informationsfreiheitsgesetz und zum Beispiel auch die Berliner Fördermittelaffäre damit aufgedeckt haben durch Informationen, die sie durch dieses Gesetz eingefordert haben. Und diese Affäre hätte so nicht aufgedeckt werden können ohne das Gesetz. Also das ist wirklich für Transparenz und Demokratie ein sehr schlechtes Zeichen. Und dann hattest du mir noch einen kleinen Rechercheauftrag gegeben dazu, wie denn eigentlich AfD-WählerInnen zu Klimaschutz stehen. Und es gibt tatsächlich verschiedene Studien, die sich damit befasst haben. Eine oder mehrere sind letztes Jahr im Januar, Februar erschienen, eben kurz vor der Bundestagswahl. Eine davon wurde vom Institut der Deutschen Wirtschaft durchgeführt, eine WählerInnenbefragung. Und da hat sich zum einen mal gezeigt, nur für 5% der AfD-WählerInnen spielt das Thema Klimaschutz irgendwie eine Rolle bei ihrer Wahlentscheidung. Gut, ist natürlich bei den Positionen dieser Partei auch sonst ein bisschen schwierig, die zu wählen, wenn einem Klimaschutz wichtig ist. Und ich fand aber auch interessant, die haben im Rahmen dieser Befragung auch mal verglichen, wie waren denn die Zustimmungswerte unter den WählerInnen aller Parteien bei verschiedenen Aussagen, die den Klimaschutz betreffen? Und man kann durch die Bank weg sagen, dass das Thema auch nochmal zwischen 21 und 25 bei den AfD-WählerInnen an Bedeutung verloren hat. Mhm. Also es gab da zum Beispiel so Aussagen wie, ist es gut, Konsum einzuschränken für zukünftige Generationen, fanden schon auch 2021 von allen Parteien am wenigsten AfD-WählerInnen haben dem zugestimmt, aber hat sich noch zu 2025 verschlechtert. Genauso, Klimaschutz ist notwendig für Wohlstandserhaltung, glauben die WählerInnen dieser Partei am wenigsten. Mhm. Und auch, dass man einen Wegfall von Industriearbeitsplätzen hinnehmen müsste oder ob das akzeptabel ist, eben für besseren Klimaschutz, da sind die Zustimmungswerte bei der AfD auch am schlechtesten für. Genau, und andersrum, wenn es um Klimaschutz durch Innovation geht, dann haben die Wähler in der AfD da am meisten Hoffnung drauf. Da sind die Zustimmungswerte zwischen 2021 und 2025 sogar gestiegen. Und dann habe ich noch eine andere Erhebung gefunden von der Forschungsgruppe Wahlen, die wurde im Auftrag von ZDF Frontal auch im Februar 2025 durchgeführt und laut der finden 2/3 der AfD-WählerInnen nicht, dass Parteien sich mehr für den Klimaschutz einsetzen sollten. Also sie finden entweder, sie machen zu viel oder sie finden, so wie es läuft, ist gerade genau richtig. Was ich da allerdings schon auch interessant fand, ist, man sieht dann ja, ein knappes Drittel wäre schon prinzipiell für mehr Klimaschutz. Mhm. Auch da ist das allerdings im Vergleich mit allen anderen Parteien der geringste Wert.
Verstehe.
Und ansonsten habe ich noch ein paar Links und Artikel rausgesucht für die Shownotes, aber das war es jetzt tatsächlich von mir.
Wunderbar. Ich danke dir und wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Vielen Dank an alle, die diese Sendung möglich machen. Ohne euch könnten wir einpacken. Und falls ihr uns auch noch unterstützen wollt, wofür wir sehr, sehr dankbar wären, es sind schwere Zeiten und ich bin mir sicher, es werden auch noch ein paar andere Leute ihre Abos kündigen. Also falls ihr trotz allem noch was übrig habt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da bieten wir euch verschiedene Wege an, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Einer davon ist bei Steady und wenn ihr dort Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Der Jonas ist jetzt vom Fanclub zu den Ultras aufgestiegen und vielleicht können andere UnterstützerInnen das ja auch tun, trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation. Ich denke, jeder Euro hilft. Danke euch beiden.
Danke an Jonas. Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Frage an die Wochendämmerung. Kann man den Faschismus in einem Land einführen? Die Wochendämmerung antwortet, im Prinzip ja, aber man sollte dann in einem anderen Land leben. Anderen Land leben, so muss man das betonen.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat Vigil, zurück in der ZDF-Mediathek. Da sagt noch mal einer, in der Wochendämmerung über Depublizierungen klagen würde nichts bringen.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk. Honky Tonk like anything, saving it up for Friday night.
Das kenne ich sogar.
Ist das ein Songtext?
Dire Straits.
Ah.
Zumindest, ich sage das immer so in so einem Brustton der Überzeugung, ich glaube, es sind die Dire Straits. Der Dösewicht ist unkreativ.
Der Jan.
Ich muss mir das eigentlich mehr angewöhnen, immer viel überzeugender zu klingen. Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias, ach fuck.
Du hast doch immer so gut gemacht. Ja, sehr gut. Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Simone Stolz.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und Lederfanclub.
Silvio.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matratze aus Spandau.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Avis der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst und so weiter. Ist es nicht?
Klaus Bayer.
Obwohl draußen ist Herbst. Daniel Bruckhaus.
Draußen ist April, finde ich.
Ist irgendwie Herbst. Der kleine Herbst.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Service Public Announcement. Kippt Wasser ins Grünzeug. Was? Grünzeug. Danach den
Zeug.
Film.
Ah.
Zeugen der Wahrheit. Ach so. Danach den Film Zeugen der Wahrheit an. Die wahre Geschichte über eine Flucht aus dem KZ. Kulmhof-Fund. Guckt euch. Ach so. Hä? Das ist komisch. Naja. Guckt euch.
Das ist. Und? Also, wenn du das praktisch zirkulär liest, dann steht da. Ja. Guckt euch danach den Film Zeugen der Wahrheit und guckt euch danach den Film Zeugen der Wahrheit und so weiter. I see what you tried to do there. Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Deschen.
Mein Pups glänzt und blinkt, dein Pups faulenzt und stinkt.
Cristiano del Tauscho.
E-Bims, der Freshcuber.
Benny Dingster.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarischen Sprache und so weiter.
Lern nu Esperanton.
Stan Fakeman.
Und du, Jurke, findest du es vielleicht besonders komisch, wenn ich ihn sage, diesen Namen?
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Ivo.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst sagt Blumengießen nicht vergessen.
Dankeschön. Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Nicht Holger Klein.
Kurt C. Hose.
Katharina Höh.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
Entschuldigen, ich habe hier Kopfhörerkabelproblem. Warte mal eben, ich muss nicht völlig fertig. Man rutscht immer das Kopfhörerkabel in die Fresse. So. If you put your hand in the crack und so weiter. Hallo?
Ja. Annette, so. Jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Ich dachte, du wärst weg, ich habe null gehört. Michael Jes.
Ja, ich dachte, du bist länger weg und hab was anderes gemacht. Felix Johannes.
Micha K.
Tobias Johannes.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kiselemak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Kneler.
Anna und Hagen Knowles und Salewski.
Moin, Palantir, spannender Podcast, kommt in ihre Akte. Tschüss.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Janet Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Liesen. Lesen. Nee. Dietmar Liesen. Weißt schon.
Ja. Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Dietmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Moss the Techie sucht ein Plüch. Moss the Techie sucht ein Plüchtech-Löwe vom Dante-Stand in Chemnitz. Fehlt immer noch. Hinweise bitte an löwenhilfe@tech.guru. Löwe, komm nach Hause.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Thomas geht diesen Samstag zur Prüfdemo, denn rechte Parteien sollen durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden. Mehr Infos auf prüf-demos.de.
Ich dachte, deren Trick wäre, alle verfassungsfeindlichen Parteien überprüfen lassen zu wollen.
Ja.
Gut, dass das jetzt ausgerechnet die Rechten sind. Was will man da machen, ne?
Tja.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 13. Kinder können nur lernen, die Emotionen zu regulieren, mit denen sie nicht alleine gelassen werden.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Sedin Neubich.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Miri Quidi.
Frank Nitschel.
Agnes Null.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht darauf aufmerksam, dass vor 55 Jahren erstmals in Deutschland eine rote Karte vergeben wurde.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nord Reich. Taco Tuesday Deluxe. Announce Genocide and War Crimes and then postpone them.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deine Liebe fest, Rio Reiser.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben einen guten Vorrat an Eierlikör-Eiern und Priscilla und Gwyneth Mothworth schwingen seit Ostern endlich wieder den Cocktail-Shaker.
Lise grüßt Katan und Osnabrück.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Hä? Was?
Familie Wärzel.
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Aus dem Postillon. Vogue-Wahnsinn. Millionen Deutsche verehren anstelle des Osterhasen einen langjährigen Hippie aus Nahost.
Langhaarig, aber egal.
Ach, langhaarig.
So alt ist er ja nicht geworden, nicht?
Ja, stimmt.
Wie wir wissen. Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 10. April 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.